Und wir schlagen unsere Bibel noch einmal auf. Zunächst einmal, wie die Österreicher so gerne sagen, zunächst einmal zur Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, führ er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachteten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein. Und Licht leuchtete auf in den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließen der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhoda, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Und als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredete Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und am einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Lass uns noch für Martin beten. Vater, wir wollen so sehr, dass wir deine Kraft erfahren und erleben. und dass durch unsere Bemühungen dein Wort wächst und dass es sich ausbreitet. Und so bitten wir dich wieder um deine Hilfe, wieder um deine Gnade, wieder um die Fülle deines Geistes, dass du jetzt bei uns bist, uns begegnest, dass du Martin ausrüstest, und zwar mit allem, was er braucht, um uns dein Wort zu geben. Oh Vater, bitte schenk, dass keiner von uns am Ende dieser Stunde nicht wissen kann, dass du ihm persönlich begegnet bist. In Jesu Namen. Amen.
Wir haben die Konferenz in Lukas-Evangelium angefangen, gestern Abend. Der Schwerpunkt da war die Lehre Jesu, wie er zur Schrift, zum Wort Gottes stand. Und damals habe ich ziemlich wenige Worte über die letzten Verse des Kapitels gesprochen. Ihr braucht das nicht nachzuschlagen, ich werde nur ganz kurz skizzieren. Wir hörten da von einer Verheißung. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist wird versprochen. Und gerade vorher hören wir vom Auftrag, der erteilt wird. Der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Das war der Auftrag für die Jünger, die ihm zugehört haben. Jetzt in Apostelgeschichte 12 ist es einige Monate, beziehungsweise Jahre später, wahrscheinlich eher Monate. Inzwischen ist die Verheißung in Erfüllung gegangen. Der Heilige Geist ist gekommen zum ersten Pfingstfest. Und die Auswirkungen waren sehr klar. Eigentlich in vorherigen Kapiteln, in Kapitel 11, lesen wir ein bisschen von den Auswirkungen des Kommens des Heiligen Geistes. Der Auftrag wird aufgeführt, Vers 19. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, das war eine Verfolgung in Jerusalem, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort. Die Ernte außerhalb von Jerusalem, die Ernte unter den Völkern, ist in vollem Gange, Vers 21. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und geschichtlich wissen wir, dass Antiochia fing an, sich zu einem wichtigen Zentrum der Kirche zu entwickeln. Das Wirken Gottes ist nicht mehr an einem bestimmten Ort, Jerusalem, gebunden. Und das ist bis heute der Fall. Wenn die Gemeinde in einem wichtigen Zentrum, Metropol oder sowas, lau wird, dann geht der Heilige Geist einfach weiter. Und ein neuer Ort wird ein Zentrum für das Wirken des Heiligen Geistes. Darüber könnte man in diesem Jahr der Reformationsjubiläen nachdenken. Wittenberg wurde lau und geistlich ziemlich tot. Kampala zum Beispiel, mein Geburtsort, Uganda, bebt mit geistlichem Leben. Nur ein Beispiel. In Kapitel 12 sind wir aber wieder in Jerusalem. Da ist es noch nicht lau geworden. Ihr habt es vorgelesen gehört. Ihr wisst, was passiert ist. Ich will kurz auf einiges aufmerksam machen, ohne alles zu wiederholen oder neu zu lesen. Und das unter diesem Überschrift Bemerkungen zu den Ereignissen. Ich habe das in 5 Szenen aufgeteilt. Eigentlich habe ich das gemacht, bevor ich Andrews Vortrag heute Morgen gehört habe. Aber ich fühle mich bestätigt in diesem Versuch. Wobei 5 ist ein bisschen viel, Entschuldigung. Szene 1, Petrus im Gefängnis. Das ist Vers 1 bis 4, lese ich nicht als Ganze. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Petrus dasselbe Schicksal trifft wie Jakobus. Ich gehe davon aus, das ist ihm bewusst. Jakobus wird hingerichtet, Petrus wird verhaftet und eingesperrt. Es muss ihm klar sein, was ihm auch passieren wird. Wegen der Feiertage wird die Vollziehung aber ausgesetzt. Wahrscheinlich war das, weil Herodes Angst hatte bei solchen religiösen Feiertagen, dass die Menge könnte in Aufruhr kommen und so weiter. Und so Vers 3, als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wird er inzwischen unter diesem starken Schutz gestellt, eingesperrt und gefesselt. Das war die erste Szene. Die zweite Szene, Petrus befreit. Wie ihr bemerkt habt, ist es wunderbar erzählt. Einige von haben gelacht, weil es ist irgendwie sehr schön erzählt. Mit wichtigen Elementen. Er empfängt einen völlig unerwarteten übernatürlichen Besucher. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Die Ketten fielen ihm von seinen Händen und so weiter. Ich hatte gestern, war das, oder irgendwann irgendwas dazu gesagt, ja, gestern Abend über die unreinen Geister, die Dämonen, die aktiv sind in unserer Welt. Hier ist es gut zu merken, die guten Geister sind auch aktiv. Die Engel Gottes sind immer aktiv und sozusagen in Gottes Auftrag unterwegs oder im Kampf. Aber der Petrus glaubte es zunächst nicht. Vers 9, er ging hinaus und folgte ihnen und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte eine Erscheinung zu sehen. Und auch in Vers 11, und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Sorry, das zweite Teil, das ist, wo er jetzt festgestellt hat, er ist jetzt auf freiem Fuß. Und er geht als erstes zum Haus, wo die Gemeinde sich versammelt hat und für ihn betet. Und es folgt diese witzige Szene, wo die Magd so überrascht ist, dass sie ihn vor der Tür stehen lässt. Die Gemeinde ist auch überrascht, oder die Versammelten, die da sind. Und das ist irgendwie sehr menschlich. Es passiert gerade das, wofür sie gerade beten. Aber sie glauben es nicht. 15. Sorry, ich bin an Seite zu weit. 15 heißt es, sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf. Es wäre, da sprachen sie, ach, es ist ein Engel. Oder so, jemand, der wie ihn aussieht. Und vielleicht sollen wir das wahrnehmen als vielleicht eine Widerspiegelung unserer Erwartungen manchmal, wenn wir beten. Wären wir vielleicht manchmal ebenso überrascht wie sie, wenn unsere Gebete eigentlich erhört wären, so direkt. Dann endlich sprechen sie mit ihm und stellen fest, er ist es tatsächlich. Er aber bleibt nicht, sondern verschwindet. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass er noch in Gefahr ist und er versteckt sich irgendwo am Ende von 17. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Vielleicht hier eine Nebenbemerkung zu meinen Bemerkungen. Wenn es darum geht, Texten, die in Erzählform sind, auszulegen und zu verstehen, man muss ein bisschen aufpassen. Man muss nicht denken, dass alles, was berichtet wird, eins zu eins auf uns übertragen werden kann. Dass alles, was ihm passiert, das Muster für unser Leben ist. So wäre zum Beispiel die optimistische, die Winnie-the-Pooh-Auslegung: Als Christ kommst du immer frei, wenn du in Bedrängnis bist. Gott will uns immer übernatürlich aus der schwierigsten Situationen helfen. Aber ebenso gültig wäre die eher die Eeyore-Auslegung. Der Pessimist, der das Gegenteil behaupten würde: Bei mir wird es bestimmt so sein wie bei Jakobus. Ich werde nie und nimmer befreit. Bei der Auslegung der Erzählform besteht immer die Gefahr, dass wir etwas für typisch und allgemein gültig halten, wenn das nicht der Fall ist. Beziehungsweise wenn das gerade nicht der Fall ist. Manchmal sind, besonders in der Apostelgeschichte eigentlich, sind Ereignisse für uns niedergeschrieben worden, nicht weil sie typisch sind und im allgemeinen Leben immer wieder passieren, sondern gerade weil sie Ausnahmen waren. Denk mal an die drei Pfingstereignisse. Erstmal in Jerusalem, dann in Samarien, dann in Ephesus. Und bedeutet das, dass diese Pfingstereignisse immer wieder passieren werden? Nein, die waren die Ausnahmen, weil jedes Mal, wenn das Evangelium zu einem neuen Ort gegangen ist oder gelandet ist sozusagen, zu den Samariten, dann zu den Heiden, gibt so eine Bestätigung von Gott. Ja, das ist echt. Das ist es. Das ist ich, der das tut. Also die sind Ausnahmen und deswegen hören wir von ihnen. Es ist immer wichtig, das zu unterscheiden. Sonst ist man in der Gefahr auf der einen Seite, wie hier zum Beispiel, dass man wenig erwartet und denkt, es wird immer geschehen wie Jakobus. Oder man denkt, es wird immer sein wie Petrus. Das ist die Mischung. Beim Studieren solcher Texten ist vielleicht die Schlüsselfrage: Wird hier berichtet, weil es typisch und normativ ist, oder wird hier berichtet, eben weil es nicht typisch ist? Also vorsichtig sein, bevor wir etwas eins zu eins auf uns übertragen. Aber das war nur Nebenbemerkungen. Wir kommen jetzt auf dem Hauptweg zurück und sind in Szene 3, Herodes und seine Soldaten. Ich will nur hier aufmerksam machen, was Lukas unterstreicht. Der Herodes ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und diese Macht übt er rücksichtslos aus. Er verhörte die Wachen und ließ sie abführen. Andere Übersetzungen haben sie hinrichten. Hinrichten? Ja. Also das Griechische ist nicht absolut klar, aber wahrscheinlich wurden sie getötet. Und dann Herodes und seine Feinde. Die Leute kommen auf ihn zu und sie wollen Frieden mit ihm machen. Sieht man gerade in den Vereinigten Staaten, alle, die Trump kritisiert haben, jetzt müssen sie ihren Frieden mit ihm machen, irgendwie, weil sie Hilfe brauchen oder sein Wohlwollen haben wollen. So ist es hier passiert. Er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs kam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Der Lukas unterstreicht, wie glänzend es ihm geht, auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und dann kurz und bündig, Szene 5. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und es war kein schöner Tod. Von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Lukas unterstreicht, wie schnell das Ende kommen kann, auch für die Mächtigsten auf Erden. Das waren meine Bemerkungen zu diesen Ereignissen, nicht so wichtig wie Lukas Bemerkungen. Aber was ist Lukas Kommentar? Was will der Verfasser des Buches unter dem Einfluss des Heiligen Geistes damit sagen? Man muss sich vorstellen, es waren viele Ereignisse, von denen er hätte berichten können. Warum hat er dieses Ereignis ausgewählt und es so geschrieben, wer er geschrieben hat? Das sind gute Fragen zu stellen. Und als guter Erzähler hielt er sich zurück, indem er nichts ausdrücklich sagt. Guck mal, das ist die Lehre von diesem Ereignis. Deswegen müssen wir genau lesen, deswegen müssen wir studieren, genau schauen, gibt er uns vielleicht Hinweise, wie wir das zu verstehen haben. Und so, das ist meine zweite Überschrift, Hinweise zur Bedeutung, die wichtigen Hinweise, die von Lukas kommen. Lukas hat am Anfang von seinem zweibändigen Werk er hat Lukas Evangelium geschrieben, als auch Apostelgeschichte, für die das noch nicht wüssten. Und ganz am Anfang hat er sein Ziel so ausgedrückt. Ich habe es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrte Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. In guter Ordnung geschrieben. Das müsste bedeuten, er hat ganz vorsichtig geschrieben. Und ich möchte euch zwei Beispiele geben. Juxtaposition auf Englisch scheint entweder Nebeneinanderdarstellung zu sein, Nebeneinanderstellung oder Gegenüberstellung. Und wir fangen mit Nebeneinanderstellungen an. Wunderbares deutsches Wort. Herrliche Sprache. Nebeneinander gestellt werden Gefängnis und Gebet. Vers 5. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Auf der einen Seite ein krasser Gegensatz. Er ist gefesselt. Sie sind im Gebet. Vielleicht könnte man sagen, es ist auch eine Art Parallel. Weil beide sind absolut hilflos. Können nichts für die Situation tun. Außer beten, natürlich. Aber ich denke, wie Lukas das geschrieben hat in Vers 5, ist ein Hinweis. Und dann Verfall und Verbreitung. Es gibt ein Vers, den ich noch nicht gelesen habe, Vers 24. Und hör mal jetzt zu, wie das liest. Hier ist ein noch krasserer Gegensatz. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmen zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Verfall von diesem mächtigen Herrscher, Verbreitung des Wortes Gottes. Ich denke, Lukas hat diese beiden absichtlich nebeneinander gestellt. Herodes scheint der Stärke zu sein, derjenige, vor dem alle sich beugen. Aber Gottes Wort ist etwas stärker, sagen wir, mit englischem Understatement. Der Schein trügt. Der Schein war, Herodes ist der Mächtige. Der Schein aber trügt. Lass dich nicht von dem täuschen, was du sehen kannst. Und dann die Gegenüberstellungen. Anfang und Ende des Kapitels, denke ich, sind gegenübereinander gestellt. Am Anfang ist der Leiter von Gottes Volk in Bedrängnis. Also, die Leiter von Gottes Volk sind in Bedrängnis. Eine ist tot, eine ist gefesselt. Es sieht nicht gut aus für Gottes Volk. Am Ende ist der Leiter von der Besatzungsmacht in mehr als Bedrängnis. Er ist tot. So, Anfang und Ende. Ein krasser Gegensatz. Und während des Kapitels sieht man den Prozess, der gelaufen ist, damit es dazu kommt. Und man könnte das als Abstieg und Aufstieg nennen. Petrus zuerst sozusagen der Abstieg ins Gefängnis, aber dann der Aufstieg, in dem er übernatürlich befreit wird. Herodes, Aufstieg zum Höhepunkt der Macht und dann plötzlich Abstieg. Und diese Gegenüberstellung, also dass wir das als Kontrast sehen sollten, denke ich mir, ist mit einem Hinweis gezeigt, indem er von der Rolle des Engel des Herrn spricht. Es ist nicht ein Engel macht das. Beide, Petrus und Herodes, haben eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Fast ein Titel. Vers 7, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf. Und wir wissen das, was dann passiert ist. Und was geschieht in Vers 23? Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn. Das hätte er nicht erwähnen müssen. Aber ich glaube, er will, dass wir sehen, diesen krassen Gegensatz. Abstieg und Aufstieg, Aufstieg und Abstieg. Lukas will uns unterstreichen, dass wir immer im geistlichen Kampf sind. Die Engel sind immer in Gottes Auftrag unterwegs. Die Engel des Teufels, die Dämonen sind auch immer in seinem Auftrag unterwegs. Auch wenn wir sie nicht wahrnehmen können, auch wenn das im Verborgenen geschieht. Aber wir können lernen, die Zeichen dafür zu erkennen, dass die Engel aktiv sind. Ich meine, in beiden dieser Fällen, die Nebeneinanderstellungen und Gegenüberstellungen, gibt es eine Art optische Täuschung. Es sieht aus, als ob das Gegenteil der Fall ist. Es sieht aus, dass es mit Petrus weiter bergab geht. Es sieht aus, dass mit Herodes weiter bergauf geht. Aber der Schein trügt, will Lukas sagen. Lass dich nicht von dem täuschen, was du sehen kannst. Stattdessen, lass dich von dem ermutigen, was du nicht sehen kannst, aber im Glauben wahrnimmst. Lass dich nicht von dem täuschen, was du sehen kannst, lass dich von dem ermutigen, was du nicht sehen kannst. Ich will jetzt in meinen letzten Teilen Punkte versuchen, das zu tun, dass wir ermutigt werden von dem, was wir nicht sehen können. Was wir sehen, täuscht oft. Vielleicht gehst du zurück zu einer schwierigen Situation, vielleicht zu einer einsamen Situation, vielleicht zu einem Werk, Gemeinde oder Herausforderungen, wo du fühlst dich in einer sehr exponierten Stelle, sehr in Gefahr von Anfechtungen. Vielleicht fühlst du dich völlig unerfahren, völlig überfordert in deinem Dienst für Jesus, wo auch immer du herkommst. Die Bibel ist hier eine Art Realitätsbrille, die wir aufsetzen können, um die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, nicht wie sie zu sein scheint. Denn der Schein trügt. Und es ist manchmal nötig, diese Brille, diese Realitätsbrille, bewusst aufzusetzen. Vielleicht müssen wir lernen, Schritt für Schritt, diese Brille aufzusetzen und zu nutzen und die Welt durch diese Realitätsbrille anzuschauen, zu forschen. So habe ich hier drei Punkte zur Ermutigung. Denke nie, du bist auf der Verliererseite. Denkst du das nicht manchmal als Christ? Petrus und der Gemeinde fühlten sich absolut schwach und in große Gefahr. Wir als Christen fühlen uns heute vielleicht völlig unbedeutend. Die Welt freut sich, wenn wir politisch aktiv sind, politische Binsenweisheit loswerden, bei Friedensgebeten und so weiter. Aber die Welt will nicht und interessiert sich gar nicht dafür, wenn wir geistlich aktiv und wirksam sind. Wir sind in einem geistlichen Kampf verwickelt. Und wir haben gesehen, es werden Rückschläge geben. Sogar sehr krasse Niederlagen. Jakobus ist tot. Einer der 11. Furchtbares passiert manchmal, Gottes Volk. Das erleben unsere Geschwister im Nahen Osten zurzeit, bekanntlich. Aber das ist auch bei uns der Fall, dass es dieser geistliche Kampf tobt. Und Satan spielt nicht nach den Regeln der Genfer Konvention. Das merke ich immer wieder. Er greift an, gerade wo es am meisten weh tut. Pastoren lässt er manchmal ein bisschen in Ruhe, weil er lieber die Frau oder die Kinder angreifen will. Und das ist oft gerade der Fall, wo der Pastor einen bestimmten wichtigen Auftrag zu tun hat und in der Vorbereitung ist. Plötzlich ist es schwierig. Gibt es Anfechtungen, wo es ihm richtig wehtut. Und wir müssen lernen, diese Realitätsbrille aufzusetzen und zu erkennen, dass da ist die Hand des Teufels im Spiel. Dagegen müssen wir uns wehren. Wir werden immerhin Rückschläge, Niederlagen manchmal erleben. Nicht endgültig, aber auf dem Weg. Aber wir werden auch wunderbare Gebetserhörung erleben. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören. Ich glaube, vorher war das ohne Unterlass für ihn zu Gott. Weil endgültig sind wir nicht auf der Verliererseite, aber das kann täuschen. Wir müssen diese Realitätsbrille aufsetzen. Lass dich von dem ermutigen, was du nicht sehen kannst. Und denke nicht, zweitens, alles wird easy sein. oder um einen anderen englischen Begriff zu benutzen, dass das christliche Leben a walk in the park sein wird. Bitte? Ich habe das nicht gehört, aber es gibt einen deutschen Begriff dafür. Wir müssen bereit sein, zu Waffen zu greifen. Wir haben gehört von den Waffen, die wir haben, dem Schwert des Geistes und vom Gebet. Und so sind wir bei meinem Titel. Ist das noch zu sehen? Ja. Wenn nur Beten hilft. Petrus und die Gemeinde waren in der Situation. Es gab keine andere Möglichkeit. Manchmal muss Gott uns in diese Situation bringen, damit wir das erkennen. Auch wenn wir das immer erkennen sollten. Aber manchmal bringt es in Bedrängnis, gerade weil wir das lernen müssen, zu beten. Andrews Worte haben mich angesprochen. Eigentlich auch auf dem Weg vom Flughafen hat er irgendwas gesagt und wir haben über unsere Gebetsbriefe geredet und ich habe zugegeben, dass ich seit einem Jahr meinen Gebetsbrief nicht geschrieben habe. Und er hat gesagt, na ja, ich sehe es immer als das Wichtigste, das ich überhaupt mache. Und so war das für mich in den ersten Jahren hier. Ich wusste, ich bin absolut darauf angewiesen. Und in den letzten Jahren, muss ich gestehen, ich glaube, das ist in 4 Jahren 4 Briefe gewesen. Wir müssen zu den Waffen greifen, selbst und andere im Auftrag für uns. Und es gibt auch eine Wirkung. Andrew hat auch ein Zeugnis gegeben, mir gegenüber im Auto. Wie er merkt, in der Woche oder 2 Wochen, nachdem sein Gebetsbrief rausgegangen ist, dass einiges leichter ist. Er merkt, spürt, dass Menschen für ihn beten. Wie gesagt, gerade im Anlauf auf bestimmte Herausforderungen, Aufträge, die wir für den Herrn machen, werden wir Anfechtungen ausgesetzt werden. Denke nicht, alles wird easy sein als Christ. Und ich würde sagen, dieses Wachstum des Wortes, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Ich denke, hier ist ein Beispiel, wo das immer so sein wird für uns, dass 2 Sachen nebeneinander laufen. Das Wort Gottes breitet sich aus und der Gegenwind bläst im Gesicht. Die Anfechtungen sind gerade dann am intensivsten, wo das Wort am Wachsen ist und am Ausbreiten ist. Drittens, denke nie, du bist auf dich allein gestellt. Wir werden manchmal dieses Gefühl haben, als Einzelne oder als Kollektiv, als Gemeinde. Das sehen wir hier. Petrus leidete ein bisschen unter Unglaube. Dachte, er spinnt, wenn er diesen Engel gesehen hat. Die Gemeinde konnte es auch nicht glauben, dass Petrus befreit worden war. Wir werden manchmal das Gefühl haben, wir sind überfordert, im Glauben überfordert, in der Herausforderung überfordert, Jesu nachzugehen. Aber wir sind nicht auf uns allein gestellt. Realitätsbrille drauf. Die Engel sind nicht im Winterschlaf. Rechnet mit ihrer Tätigkeit. Für dich, für mich, für uns. Bittet darum, dass sie dir zur Seite kommen, dass sie für dich kämpfen. Also man bittet die Engel nicht, dass die kommen. Man bittet Gott, dass er seinen Engel schickt, um uns zu helfen, um für uns zu kämpfen in der geistlichen Welt. Also bringt diese Nebeneinanderstellungen immer neu vor Augen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Unterlass für ihn zu Gott. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Lass dich nicht täuschen. Lass dich von dem ermutigen, was du nicht sehen kannst. Für die, die nicht in Sachsen wohnen, ist es vielleicht in Vergessenheit gekommen, dass es ein deutscher Feiertag gibt namens Buß- und Bettag, die überlebt nur in Sachsen im Februar. Und wir haben unter Gemeinde der Allianz einen gemeinsamen Gottesdienst an dem Abend, oder nee, es war vormittags jetzt. Und in diesem letzten Jahr musste ich eine kurze so Impuls geben. Nicht der biblische Impuls, das hat jemand anders gemacht, aber ein historischer Impuls über einen kleinen, völlig unbedeutenden Ort Richtung Ländedreieck Polen, Tschechien, Deutschland. Das heißt Herrenhut. Ist vielleicht ein Begriff. Zinzendorf hatte Flüchtlinge aus katholischen Ländern, evangelische Flüchtlinge, haben sie erlaubt, auf seinem Gut sich niederzulassen und sie Arbeit gegeben und Ausbildung und alles Mögliche. Aber da ist die Idee oder der Begriff von 24-Stunden-Gebet entstanden, auch wenn sie nicht diese trendy Name hatte damals. Eigentlich ist es entstanden, nachdem es Streit gab in der Gemeinde 1727. Und ich möchte zum Schluss einfach das lesen, weil ich glaube, das ist ein Beispiel von dem, was wir gesehen haben. Ich lese einfach vor Ausschnitte aus meinem Impulswort von Buß- und Bettag. Im Tagebuch der Gemeinde heißt es, wir beschlossen, ein freiwilliges Opfer der Fürbitte anzuzünden in unserem Ort, welches Tag und Nacht brennen könnte, ließen aber der Wirkung des Herrn in den Herzen der Brüder den völligen Lauf und begnügten uns, diese Sache vorzuschlagen. Also kein Druck wurde gemacht, nur die Idee in den Raum gestellt. Die Gefahr kam nicht nur vom Zank innerhalb der Gemeinde, sondern vielmehr auch von Anfeindungen von außen. Deswegen wurde Verse von Jesaja 62 zur Begründung herangezogen. 6. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und ersetze zum Lobpreis auf Erden. Also Wächter auf den Mauern war der Begriff. Lass Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte. Der Gebetsdienst wurde jeden Tag unter 24 Schwestern und Brüdern aufgeteilt, die jeweils in ihre Wohnung für die angegebene Stunde in Fürbitte vor Gott traten. Wo bemerkt? In Fürbitte, nicht in Lobpreis. Bestimmt war Lobpreis dabei, aber es ist ein bisschen leichter, in meinem Zimmer zu sitzen und eine Stunde lang Lobpreislieder zu singen, als in Fürbitte vor Gott zu treten. Die meinten das richtig ernst. 13. August 1727 gilt als der Tag, wo dieser Gebetsdienst angefangen hat. Und er wurde für mehr als ein Jahrhundert durchgezogen. Die übliche Begleiterscheinungen gab es. Geschichtlich war dies vor der großen Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts. George Whitefield, von dem wir vorher gehört haben, dieses Zitat war eine der, seine Predigten waren eine der Auslöser für diese Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts nach der evangelikalen Erweckung, besonders in Großbritannien und Amerika. Das kam erst später. Umso erstaunlicher ist es daher, dass bis 50 Jahre später, nach diesem Anfang, mehr als 200 Missionare von Herrnhut ausgesandt wurden. Bevor das üblich war, Missionare auszusenden. Und sie gingen nicht zu bequemen Orten oder anständigen Menschen, in einer Zeit, wo viele in Europa anderen Völkern die Fähigkeit absprachen, das Evangelium zu empfangen, gingen die Herrnhuter zu den Bedürftigsten. In der Sprache der Zeit, zu den Eskimos in Grönland, zu den Negersklaven in der Karibik, zu den Hottentotten in Südafrika. So hieß es damals, Entschuldigung, Verona, aber das war die Sprache der Zeit. Ich habe von Begleiterscheinungen gesprochen. Das ist natürlich der falsche Begriff. Vielleicht habt ihr schon bemerkt und mit diesem Begriff unwohl gefühlt, dass diese Missionsbewegung nur eine Begleiterscheinung war. Wir sollten von Folgen sprechen. Es geht hier nicht um zufällige Zusammenhänge, es geht um Folgen. Um diese Missionare, die von Herrnhut ausgingen, gab es eine Schutzmauer, die ständig Tag und Nacht von Wächtern besetzt war. Sie gönnten den Herrn keine Ruhe, bis er den nötigen Schutz und den erhofften Segen ausgegossen hätte, nach Jesaja 62. Und es gab eine weitere Folge. Da, wo Gottes Volk ernsthaft betet, entsteht missionarischer Eifer. Das ist völlig logisch. Vertiefte Liebe zu Jesus bringt mit sich eine vertiefte Sehnsucht, ihn anderen bekannt zu machen. Niemand hätte erwarten können, dass die weltweite Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts, aus der die heute florierenden Gemeinden im globalen Süden hervorgekommen sind, in diesem unwichtigen, unbedeutenden, abgelegenen kleinen Dorf in Sachsen ihre Anfänge haben würde. Niemand hätte das sich vorstellen können. Entscheidend ist also nicht der Ort, Jerusalem, Wittenberg, wo auch immer. Entscheidend sind die Menschen, die den Ruf Gottes hören und ihm folgen und beten. Wenn das in Herrnhut geschehen kann, wenn solche Wellen aus Herrnhut ausgehen können, dann können solche Wellen auch von deinem Heimatort ausgehen. Was Gott in Herrnhut getan hat, kann er auch hier in Leipzig. Und darf ich zum Schluss sagen, was er in Kampala tut, kann er auch in Leipzig tun. Wenn Kampala bebt, da kann auch Leipzig beben mit dem Evangelium und dein Heimatort. Wenn nur Gebet hilft. Ich hoffe, wir werden von diesem Beispiel der Urgemeinde, die für Petrus gebetet haben, den Herrnhuter, die gebetet haben. Hoffentlich lernen wir von diesen Beispielen. Ich hoffe, das ist ein ermutigendes Wort auf dem Weg nach Hause. Und jetzt möchte ich mit einem Tagesgebet der anglikanischen Kirche, eigentlich für den vierten Sonntag nach Epiphanias, ist es ein bisschen früh, aber es ist passend. O Gott, du weißt, dass wir vielen und großen Gefahren ausgesetzt sind und dass wir uns wegen der Schwachheit unserer menschlichen Natur nicht immer aufrecht halten können. Verleihe uns solche Kraft und solchen Schutz, dass wir in allen Gefahren unterstützt und durch alle Versuchungen hindurch geleitet werden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.